Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzschwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. TNI und Polri werden geschult, um die Menschenrechtsverletzungen zu verhindern. Laut Außenministerin Marsudi wird die Lösung des Rohingya-Problems aufgrund der Myanmar-Krise immer schwieriger. Der Investitionsminister ist optimistisch, dass das Ziel von 1.400 Billionen Rupiah unter der Bedingung der Stabilität erreicht wird. Indonesien und Korea tauschen Wissen und Erfahrungen zu Blue Carbon aus. Der Arbeitsminister führt im K3-Monat Free TBC at Workplaces ein. Indonesisches Besteck und Kuchenprodukte ziehen den mexikanischen Mark an. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die Regierung wird den TNI und Polri-Mitarbeitern die Menschenrechtsschulungen anbieten, um Menschenrechtsverletzungen zu verhindern. Wie vom Team für die außergerichtliche Beilegung von Menschenrechtsverletzungen empfohlen. Dies wurde vom Koordinierungsminister für politische, rechtliche und Sicherheitsangelegenheiten Mahfud MD nach der Übergabe des Berichts des PPHM-Teams an den indonesischen Präsidenten Joko Widodo am Donnerstag, dem 12. Januar, in Jakarta übermittelt. Mahfud sagte, die Regierung werde die internationale Gemeinschaft auch in die Aufklärung der Nationalpolizei und des TNI in Bezug auf Menschenrechte einbeziehen, insbesondere im humanitären Recht, das inzwischen in der internationalen Gemeinschaft weit verbreitet ist. Mahfud sagt auch, dass Präsident Jokowi, der Empfehlung des PPHM-Teams zustimmte, ihm befohlen habe, dieser Angelegenheit nachzugehen. Die indonesische Außenministerin Retno Marsudi sagte, die Lösung des Rohingya-Flüchtlingsproblems werde noch schwieriger, wenn die Wurzel des Problems in Myanmar nicht gelöst werde. Außenministerin Retno Marsudi sagte am Mittwoch, dem 11. Januar in Jakarta, dass Indonesien in den letzten 3 Monaten weitere 644 Rohingya-Flüchtlinge aufgenommen habe, die auf ihrem Weg von Flüchtlingslagern in Bangladesch in andere Länder gestrandet seien, die ihnen ein menschenwürdiges Leben ermöglichen könnten. Damit sind 1.500 ethnische Rohingya-Migranten in Indonesien registriert und werden nun vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen betreut. Indonesien selbst kann den Rohingya-Flüchtlingen kein Asyl gewähren, da Indonesien die Flüchtlingskonvention von 1951 noch nicht ratifiziert hat. Der Sprecher des Außenministeriums, Teuku Faiza Shah, erklärte, dass Indonesien trotzdem humanitäre Hilfe immer geleistet und mit der Internationalen Organisation für Migration und dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen zusammengearbeitet habe. Indonesien ließ gestrandete Rohingya-Flüchtlinge von ihren Booten steigen, wie es oft in Aceh der Fall ist. Der indonesische Investitionsminister und auch Leiter der Koordinierenden Behörde für Investitionen BKPM, Bahlil Lahadalia, sagte, er sei optimistisch, dass das Investitionsziel von 1.400 Billionen Rupiah für 2023 unter einer Bedingung erreicht werde, nämlich guter Stabilität. Er sagte dies am Donnerstag, dem 12. Januar, auf dem nationalen Online-Seminar zum Thema Die Aktualisierung der nationalen Wirtschaft bei der Verwirklichung des Goldenen Indonesiens 2045. In Bezug auf die Stabilität erinnerte Bahlil daran, dass Indonesien eine starke, feste und mutige Führung brauche. Er hofft auch, dass spätere indonesische Führer nicht nur schlau sein werden, sondern auch nicht leicht von irgendjemandem und keinem Land eingegriffen werden können. Eine Reihe von Experten aus Indonesien und Korea diskutierten und tauschten Wissen und Erfahrungen in Seminaren zur Unterstützung von Blue Carbon Projekten in Indonesien aus, um die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu stärken. Wie von Antara am Mittwoch zitiert, erklärte Kus Prisetyahadi, Stellvertreter für Klimawandel und Katastrophenmanagement im Koordinierenden Ministerium für Maritime Angelegenheiten und Investitionen, dass das Seminar ein Forum für indonesische und koreanische Experten auf dem Gebiet des blauen Kohlenstoffs sei, um die Ideen zu diskutieren. Diese Ideen werden diskutiert und bilden die Grundlage für die Gestaltung von Blue Carbon Projekten in Indonesien durch das offizielle Entwicklungsprogramm. Kus Prisetyahadi sagte, dass Indonesien ein großes Potenzial an blauem Kohlenstoff hat, nämlich 3,4 Gigatonnen oder etwa 17% des blauen Kohlenstoff der Welt. Der Ausbau von Blue-Carbon-Ökosystemen, technische Unterstützung und der Aufbau von Kapazitäten, insbesondere in Meeres- und Küstengebieten, sind erforderlich, um die natürlichen Ressourcen nachhaltig zu erhalten. Das indonesische Arbeitsministerium hat das Programm Free TB at Workplaces ins Leben gerufen, um die Zahl der Tuberkulosefälle unter Fabrikarbeitern zu senken. Das Programm wurde auf dem Höhepunkt der Feierlichkeiten zum Nationalen Arbeitsschutzmonat am Donnerstag, dem 12. Januar, in der Otsuka-Fabrik in Sukabumi gestartet. Bei dieser Gelegenheit sagte die Arbeitsministerin Ida Fauziah in Sukabumi, Präsident Joko Widodo habe die Präsidialverordnung Nummer 67 von 2021 zur Prävention von Tuberkulose erlassen, um TB bis 2030 zu eliminieren. Auf der Grundlage dieser Verordnung hat das Arbeitsministerium die Verordnung Nummer 13 von 2022 zur Bekämpfung von Tuberkulose am Arbeitsplatz erlassen. Diese Verordnung wurde zur Grundlage für die Gründung von Free TB at Workplaces, das darauf abzielt, TB am Arbeitsplatz zu bekämpfen und denjenigen zu helfen, die positiv auf TB getestet wurden. Die Geschirr- und Küchenartikel aus Indonesien haben das Interesse eines Importeurs aus Mexiko geweckt. Bei der Teilnahme an der 37. Trade Expo Indonesia unterzeichneten die 37 Unternehmen ein Handelsabkommen mit einem indonesischen Exporteur über den Versand von 7 Containern mit Glasgeschirrprodukten im Wert von $124,000. Dies erklärte der Leiter des Indonesischen Handelsförderungszentrums ITPC, Husodo Kuncoro Yakti, in seiner Erklärung am Donnerstag. Der Gesamthandel zwischen Indonesien und Mexiko im Zeitraum Januar bis November 2022 belief sich auf 1,86 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 30,85% gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Von diesem Wert beliefen sich Indonesiens Exporte nach Mexiko auf 1,54 Milliarden US-Dollar. Inzwischen beliefen sich Indonesiens Importe auf Mexiko auf 313,8 Millionen US-Dollar. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.697,16 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 16.858,48 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.548 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt. Bei einer Temperatur von 24 bis 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80-95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Oh, Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Kommentar behandelt heute das Thema NATO und Europäische Union stärken den Schutz wichtiger Infrastrukturen. Gelesen von Raihan Mirza. Am vergangenen Mittwoch haben der Nordatlantische Verteidigungspakt oder Atlantic Treaty Organization, NATO, eine Taskforce oder Arbeitseinheit zur Stärkung des Schutzes kritischer Infrastrukturen ins Leben gerufen. Dies ist eine Reaktion auf einen Angriff gegen die Gaspipeline von Nord Stream inmitten des zweiten Halbjahres 2022 und auf Russlands Einsatz von Energie als Waffe. Die Taskforce besteht aus Experten der NATO und der EU, die zusammenarbeiten werden, um Bedrohungen für die kritische Infrastruktur der beiden Organisationen zu identifizieren. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, bei einem Gespräch mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel, dass die Sabotage an der russisch-deutschen Gaspipeline in der Ostsee im vergangenen September die Notwendigkeit gezeigt hat, eine Taskforce oder Arbeitseinheit zu bilden, um vor einem solchen neuen Problem zu stehen. Laut Stoltenberg wird die Taskforce Teil der verstärkten Zusammenarbeit zwischen NATO und EU sein. Er betonte, dass die Resilienz und der Schutz wichtiger Infrastruktur ein wichtiger Teil der gemeinsamen Bemühungen beider Parteien seien. Die NATO selbst hat im September letzten Jahres die Drohung erlassen, um jeden Angriff gegen die wichtige Infrastruktur von ihren 30 Mitgliedsländern zu vergelten. Die Drohung folgt Behauptungen, dass die Schäden von zwei russischen Gaspipelines von Nord Stream 1 und 2 an der Küste Dänemarks und Schwedens in internationalen Gewässern in der Ostsee das Ergebnis von Sabotage seien. Bei der Nord Stream Explosion zeigen westliche und russische Beamte mit dem Finger aufeinander. Sie sind der Meinung, dass die Angriffe auf Nord Stream und die Unterbrechung des russischen Gases seit Beginn des Krieges in der Ukraine gezeigt haben, dass viele EU- und NATO-Mitglieder so abhängig von kritischer Infrastruktur und Energie aus Russland sind. Des Weiteren erwähnte Moskau, dass der Verdacht einer russischen Beteiligung hinter dem möglichen Angriff gegen die Gaspipeline Nord Stream ein dummes Ding sei. Das russische Verteidigungsministerium gab sogar eine Erklärung heraus, dass britisches Marinepersonal die Täter sei, dass die Gaspipeline Nord Stream in die Luft gesprengt hat, obwohl es keine Beweise gibt. Bisher haben schwedische und dänische Beamte, die den Angriff untersuchen, noch keine Verdächtigen erwähnt. Der Fall der Explosion der Gaspipeline Nord Stream hat die Störung der Versorgung mit Gasenergie nach Europa ausgelöst und aufgrund der Methanemissionen in die Atmosphäre auf die Umwelt ausgewirkt. Es ist vernünftigerweise, dass der Nordatlantische Verteidigungspakt oder NATO und die Europäische Union den Schutz vor wichtigen Infrastrukturen verstärken, um zu verhindern, dass sich derselbe Vorfall wiederholt. Liebe Zuhörer, das war der Kommentar. Hier sind einige historische Ereignisse, die am 13. Januar in einigen Teilen der Welt passierten, wie folgt. Wir begannen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis von 13. Januar 1982, dem Flugzeugabsturz der Air Florida in Washington, D.C. Am 16. Januar vor 40 Jahren stürzte das Flugzeug der Air Florida in den Potomac River, Washington DC, USA. Beim Absturz des Flugzeugs Boeing 737-222 mit dem Registercode N62AF kamen 78 Menschen ums Leben. Der Vorfall, der von History.com gestartet wurde, ereignete sich nur 3,2 Kilometer vom Weißen Haus entfernt. Das Flugzeug, das vom Flughafen Washington in Virginia abflog, traf die 14th Street Bridge und traf dort 7 Fahrzeuge. Bis das Flugzeug schließlich in den Potomac-Fluss stürzte, dessen Oberfläche mit gefrorenem Eis bedeckt war. Der Unfall, der Air Florida passierte, wurde durch ein Versagen bei der Aufrechterhaltung der Höhe ausgelöst. So hatte das Flugzeug, das am Fort Lauderdale Hollywood International Airport ankommen sollte, einen tödlichen Unfall und forderte Menschenleben. Wir kommen jetzt zu dem Ereignis vom 13. Januar 2001 zu dem Erdbeben in El Salvador. Januar 2001 erschütterte ein Erdbeben der Stärke 7,6 die Republik El Salvador. Das Erdbeben in dem mittelamerikanischen Land hatte Strom- und Telefonleitungen beschädigt. Was die Verwaltung von Informationen und die Verteilung von Hilfsgütern erschwerte. Auch der Flughafen von San Salvador wurde vorübergehend geschlossen. In El Salvador starben mindestens 844 Menschen, mehr als 4.000 wurden verletzt, mehr als 100.000 Häuser wurden zerstört und mehr als 150.000 Gebäude beschädigt. Das Programm Vergangenheit und Gegenwart endet mit dem Ereignis des Untergangs des Kreuzfahrtschiffes Costa Concordia 2012. Rund 4.000 Menschen, die Anfang des Jahres die Schönheit des Mittelmeers genießen wollten, mussten verschwinden, nachdem das Kreuzfahrtschiff Costa Concordia, auf dem sie unterwegs waren, sank. Dieser Vorfall ereignete sich am Freitag, den 13. Januar 2012. Schiffbruch nach Kollision mit einem Riff vor der Küste der Isola del Giglio, Italien. Diese Kollision ließ das Schiff zur Seite kippen und langsam sinken. Die Costa Concordia beförderte 3.229 Passagiere. Die Evakuierung der Costa Concordia dauerte mehr als 6 Stunden. Und es ist bekannt, dass 32 Menschen gestorben sind. Das war Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Kamu di mana? Aku rindu.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Unser Indonesien behandelt heute das Thema Präsident Joko Widodo setzt das Wachstum des Aktienhandels im Jahr 2022. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat am Montag, den 2. Januar, offiziell den Handel an der indonesischen Börse IDX für den Zeitraum 2020 eröffnet. Wie auf der Antara Seite zitiert, sagte Präsident Jokowi in seiner Rede nach der Eröffnung des Börsenhandels in Jakarta, dass indonesische Volk sollte auch dankbar sein, dass der Index im Jahr 2020 einen Anstieg von 4,1% im Vergleich zu den Börsen in anderen Ländern erlebte, die einen sehr starken Anstieg haben. Bei dieser Gelegenheit sagte Präsident Jokowi, dass die indonesische Regierung auch die Politik der Auferlegung von Beschränkungen für gemeinsame Aktivitäten PPKM in 2020 aufgehoben habe, weil die Indikatoren der COVID-19-Pandemie weiterhin eine Erholung zeigten. Basierend auf Regierungsstudien der letzten 10 Monate waren die Indikatoren für den Umgang mit COVID-19 in Indonesien immer besser als die von der Weltgesundheitsorganisation WHO festgelegten Standards. Die Zahlen zeigen, dass Indonesien COVID-19 kontrollieren kann. Präsident Jokowi setzt auch das Wachstum des Aktienhandels im Jahr 2020. Die Marktkapitalisierung ist um 15% auf 9.499 Billionen Rupiah gestiegen. Diese Erreichung ist laut Jokowi eine große Errungenschaft, da sie inmitten der globalen Wirtschaftlichen Turbulenzen im Jahr 2020 erzielt wurde. Präsident Jokowi sagte auch, er sei zufrieden mit der Zusammensetzung der Investoren in der indonesischen Börse IDX, nämlich 70% die Investoren unter 40 Jahre alt und 45% unter 30 Jahre alt seien. Dies zeige, dass die Aussichten für den indonesischen Aktienmarkt weiterhin sehr vielversprechend seien. Unterdessen eröffnete der zusammengesetzte Aktienkursindex der indonesischen Börse am Montag um 8,15 Punkte oder 0,12% auf 6.842,11. Außerdem fiel die Gruppe der Fulfici Führender Aktien oder der LQ Fulfici Index um 1,18 Punkte oder 0,19% auf 935,37. Das war unser Indonesien.
Pada akhirnya ini semua hanyalah permulaan. Pada akhirnya kami semua
aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Serum kedigan program Bunda Baris Indonesia milih inendas pangandaran Indonesia Aquarium Hostel. Tiba surah Zaidan Zipcet dan Dicember 2020 kandas pangandaran Indonesia Aquarium pada overdelikait besut. Isis Aquarium berfindasi in the region Babakan West Java. When see das label uns dit web of unter dem Wasser mögen ist diese Touristen Attraktion für sie geeignet. Das vom Indonesischen Ministerium Humanes Angelegenheiten und Wieserei gründete Aquarium ist täglich in Betrieb. Von Montag bis Freitag ist dieses Aquarium von 9 Uhr bis 16 Uhr Ortszeit geöffnet. Am Wochenende ist das Indonesia Pangandaran Aquarium von 8:30 bis 15:30 geöffnet. Liebe Zuhörer, das Pangandaran Indonesia Aquarium ist mit etwa 57 Metern das längste konkave aquarium in Indonesia. Nicht nur das Pangandaran Indonesia Aquarium besitzt mit 33 Meter Länge und das größte Aquarienfenster in Indonesia. Die Fische im Pangandaran Indonesia Aquarium stammen nicht nur aus dem Pangandaran Meer, sondern auch von anderen indonesischen Gewässern. Zu den dort lebenden Fischarten gehören die Stahlrochen, Seesterne und verschiedene Arten von Riffischen wie Sergens Major und Botanenfische. Alle Meeresfischarten werden aufgenommen, aber sie müssen erst unter Quarantäne stehen, bevor sie in das Pangandaran Aquarium gelangen. Liebe Zuhörer, beim Betreten des Pangandaran Aquariums begrüßt Sie ein zylindrisches Aquarium mit einer Höhe von 7 Metern und einem Durchmesser von 5 Metern. In diesem Aquarium leben verschiedene Arten kleiner Fische, die zu den Schwellfischen zählen. Darüber hinaus gibt es in der Nähe des Eingangs auch ein thematisches Aquarium. Eines davon ist ein Aquarium aus Auto Tyler. Danach steigen sie eine Rundstreppe hinauf, die um das zylindrische Aquarium empor geht. Im zweiten Stock befindet sich das sogenannte Museum Ibu Rempah. Das Museum präsentiert verschiedene Geschichten und Legenden, die von der Blütezeit des Nusantara oder Indonesien erzählen. In der Nähe des Ibu Rempah Museum befindet sich auch ein Wasserbecken mit sicheren Meereslebewesen wie Seesternen, Zitkröten, Stachelrochen, Bambushaien und andere Meereslebewesen. Dort können Sie an den Futterungen teilnehmen und die Tiere im Becken berühren. An diesem Wasserbecken vorbei gelangen Sie zu dem etwa 47 Meter nach ihnen gewollter Aquarium. Sie spazieren hier vorbei mit dem Gefühl, mitten im Meer zu sein. Schließlich erreichen sie das Hauptaquarium oder das größte Fenster-Aquarium Indonesien, das sie über 33 Meter erstreckt. In diesem Aquarium lebt eine Vielzahl größer Meereslebewesen wie Haie, Rochen und der Gattung fliegende Fische auf Indonesisch Lenyu genannt. Liebe Hörerinnen und das war Budbaris Indonesia mit dem Pangandaran Indonesia Aquarium. Auf Wiederhören!
Abang tepati janji, jumpai ade yang baik hati.
Duhai abang, ku ingin tahu, adakah gadis yang menantimu?
Dengarlah ade yang baik hati, sungguh pun abang masih sendiri. Senang pekan depan abang kan datang.
Bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Wir treffen uns wieder im Programm Dies und Das. Heute berichten wir von Jakarta, gehört zu den 100 besten Städten der Welt 2023. Vorgelesen von Raihan Mirza. Jakarta gehört laut Resonance Consultancy zu den 100 besten Städten der Welt 2023 oder World Best Cities 2023. Resonance Consultancy ist ein globales Beratungsunternehmen für Immobilien, Tourismus und Wirtschaftsentwicklung. Jakarta rangiert auf Platz 89 vor Städten wie Nagoya und Sendai in Japan, Hanoi in Vietnam, Köln und Stuttgart in Deutschland und Marseille in Frankreich. Resonance Consultancy erstellt das Ranking der Städte aus statistischen Leistungen und qualitativer Bewertung der einheimischen und zugezogenen in 24 Bereichen gruppiert in 6 Säulen. Diese 6 Säulen sind Place oder Ort, Product oder Infrastruktur, Programming oder Programm oder Veranstaltung in einer Stadt, People oder Einheimischen und Zugezogenen, Prosperity oder Wohlergehen der Menschen und Promotion. So wird eine Stadt beworben, etwa in den sozialen Medien. Bei den in der Liste enthaltenen Städten handelt es sich in der Regel um Metropolen mit mehr als 1 Million Einwohner. Bezogen auf die Säulen, Punktzahl für Jakarta ist 72 für Place, 98 für Product, 94 für Programming, 184 für People, 130 für Prosperity und 21 für Promotion. Unter den 100 besten Städten der Welt liegt London unterdessen auf dem 1. Platz, gefolgt von Paris, Frankreich auf dem 2. Platz und New York City, USA auf dem 3. Platz. Das war dies und das. Auf Wiederhören. Thank you.
sedih. Terkutuklah segala nafsu belaka, bahwa aku memang begini adanya. Bergejolak hasrat jiwa untuk bersatu dengannya. Bergemuruh bunyi meminta bersemai di dalamnya. Bina fikir dan upaya tentang bagaimana jadinya saat ragaku dan raganya bersama. Alir deras darah memenuhi rongga yang ada, menggugah dayung kayu diminta bekerja. Tak peduli akal daya memandang dampak tercipta, walau ku tahu jelas jawabnya bahwa akan berdikari saja.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt. Liebe Zuhörer, diesmal werde ich ein Lied aus der Gegend von Madura in Ostjava mit dem Titel Taman Bunga Kota Sampang oder in Deutsch übersetzt Blumengarten der Stadt Sampang präsentieren. Dieses Lied erzählt von der Schönheit des Blumengartens der Stadt Sampang, der eine der Ikonen der Stadt Sampang ist. Der Blumengarten der Stadt Sampang befindet sich in der westlichen Ecke des Herzens von der Sampangstadt. Dieser Park ist berühmt für seine Schönheit und ordentliches Layout sowie die Vielfalt der Blumen. Liebe Zuhörer, das ist Anik mit dem Lied Taman Bunga Kota Sampang. Viel Spaß beim Zuhören.
Sore are
Das war die Sendung in Deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia und E-Mail voi@voinews.id.